Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Brettspielmonster. Unser neues Thema Gateway Games. Jeder von uns präsentiert euch unsere persönlichen Gateway Games, mit denen wir glauben, Spieler in unser Hobby bringen zu können. Bei mir wie immer der liebe Ingo. Hallo Ingo.
Hallo Ronny, schönen guten Abend.
Hast du denn es einfach gehabt, eine Liste vorzubereiten?
Nee, einfach war es eigentlich nicht. Viel zu viele Titel, die mir in den Kopf gekommen sind, um es auch auf eine Liste runterzudampfen, die hier im Rahmen dieses Formats noch handelbar ist. In dem Moment, wo man dann aussiebt, dann bleibt was auf der Strecke, wo man sagt, naja, aber eigentlich, aber das. Deswegen, es war nicht, ich habe es mir nicht einfach gemacht.
Wir wollten ja jeder 5 Titel nennen. Ich muss auch zugeben, dass ich am Anfang ungefähr 18 auf meiner Liste hatte und habe auch bös wegstreichen müssen. Aber jetzt, glaube ich, bin ich ganz zufrieden. Wie hast denn du Gateway Games definiert?
Ja, Gateway Games, Spiele, die einen so ein bisschen in den Hobbybereich des Spiels hineinziehen. Also sprich, wenn ich von mir selbst berichten kann, früher als Kind und Jugendlicher, was kannte ich für Spiele? Das war Schach und das war Rommé und das war Scrabble und natürlich die Klassiker Monopoly und die ganzen Party Tabu und hat man nicht so, diese ganzen Spiele, das waren für mich Brettspiele. Und als ich dann im Studium war, irgendwann habe ich dann angefangen, damals mit meiner damaligen Freundin Catan, das Kartenspiel zu spielen. Das war eigentlich so das erste richtige, wirkliche Spiel. Catan vorher habe ich gar nicht groß gespielt, aber Catan, das Kartenspiel, das war so der Einstieg eigentlich, wo wir viele Stunden mit verbracht haben und wir waren beide keine großen Spieler und das hat sehr viel Spaß gemacht und darauf aufbauend ist es dann bei mir immer mehr geworden. Ja. Oder die Zwei-Spieler-Reihe von Cosmos, das war damals auch so ein paar Spiele, die mich da so reingeführt haben. Also Gateway-Spiele sind Spiele für mich, die man zum Beispiel mit jemandem, der schon ein bisschen, ich sag mal, Spielerfahrung hat, ja, einfach spielen kann, um ein bisschen auch zu sehen, was können Brettspiele heutzutage leisten oder was ist da so möglich, was gibt es für Mechanismen, was macht heutzutage ein Brettspiel aus, was vielleicht das Klassische, wenn man heutzutage Fernsehen schaut und über Brettspiele hört oder Mensch, ärgere dich nicht, Roll and Move, Monopoly, was weiß ich, sowas, was darüber hinausgeht und ein bisschen einem die Tür aufmacht auf das, was so das Hobby ausmacht, was wir so, ja, so lieben.
Ja, also meine Liste wird etwas kontrovers, glaube ich, weil die ist nicht ganz in die Richtung des typischen Gateway-Games, was normalerweise in vielen Listen wahrscheinlich auftauchen würde. Bei mir ist es sogar so, dass manche Spiele vielleicht kontrovers wären in der Kategorie der Familienspiele, ob sie da noch reinpassen. Aber es sind alles Spiele, die ich persönlich immer noch gerne spiele und die mir noch Spaß machen. Und ich glaube, dass ich sie sehr gut in einer Gruppe mit vielen Neulingen, mit vielen unerfahrenen Spielern, die jetzt das Hobbyspiel noch nicht so für sich gefunden haben, trotzdem denen erklären könnte und die dabei jede Menge Spaß haben würden.
Okay, interessant, ja. Klar, der Spaß sollte schon gegeben sein. Das, denke ich, ist in meinen Spielen auch der Fall. Wir haben halt hier die Herausforderung, dass ich deine Spiele nicht kenne, du meine Spiele nicht kennst. Deswegen kann das schon durchaus sein, dass es jetzt hier in zwei komplett verschiedene Richtungen geht gleich.
Wir schauen mal. Ja, dann fang doch mal an, Ingo, mit deiner Nummer 1.
Meine Nummer 1, ja, also gerankt sind sie nicht. Außerhalb der Konkurrenz möchte ich noch kurz sagen, das haben wir in unserer Folge, was waren das für Folge? War das die Folge Partyspiele? Tempel des Schreckens?
Ich glaube, das kam in zwei Folgen vor, sowohl in der Folge Partyspiele als auch in unserer ersten überhaupt Top 10.
Genau, also Tempel des Schreckens ist für mich ein absolutes Spiel, wo man in der Gruppe sehr viel Spaß haben kann. Ich möchte das gar nicht groß wiederholen. Das ist für mich auch so ein klassisches Art von Gateway-Spiel, was man im Kollegenkreis zum Beispiel spielen kann oder mit Leuten, die wirklich noch nicht die große Spielerfahrung haben. Und es hat bislang in jeder Runde wirklich gezündet. Aber das läuft hier aus der Konkurrenz. Ja? Wenn man da mehr drüber hören will, dann gerne in der ersten und der dritten Folge kann man nochmal reinhören. Ja, eines der Gateway-Spiele für mich ist Flamme Rouge. Das ist ein Radrennspiel für 2 bis 4 Spieler, dauert ca. 30 bis 45 Minuten und ist aktuell für 25 bis 30 Euro zu bekommen. Das ist ein Spiel, wo jeder Mitspieler hat 2 Fahrer, einen Rouleur und einen Sprinter, also einen, der sehr schnell fahren kann und einer, der mehr oder weniger gleichmäßig fahren kann. Man kann verschiedene Strecken bauen, die sind vorgegeben. Man sollte am Anfang nicht die eigenen Strecken bauen, sonst kann es einem passieren, dass einem die Karten ausgehen, bevor man das Ziel erreicht. Und wenn man dran ist oder jeder Runde wählt man für jeden seiner Fahrer jeweils eine Karte aus, die man zieht, die eine Geschwindigkeit vorgibt. Und es gibt dann Windschatteneffekte, es gibt auch Erweiterungen mit Wettereffekten und so weiter und so fort. Es ist einfach ein richtig schönes Spiel, was einem so ein bisschen zeigt, ja, so ein Wettrennspiel, ein etwas moderneres Wettrennspiel. Und dann eben nicht das berühmte Autorennen, sondern eben auch noch mit Radrennfahrern. Und es gibt dann Kopfsteinpflaster und es gibt Bergab und Bergauf und gewisse Besonderheiten. Ist für mich ein richtig schönes Gateway-Spiel.
Ja, mir gefällt es auch sehr gut. Ich finde, den Reiz hat es vor allem darin, dass man ja einschätzen muss, was könnte jetzt der andere alles eventuell noch spielen. Lohnt es sich, etwas kleinere Karten zu spielen, also ich nicht so viel fahre und dann auch den Windschatten ausnutze vom anderen Spieler? Oder sollte ich lieber eine höhere Karte spielen, um den Anschluss nicht zu verlieren? Und das macht das halt gerade aus, weil du die guten Karten vielleicht nicht zu früh ausspielen solltest. Und wenn du auch vorne bist, musst du auch immer eine schlechte Karte ziehen, weil der Gegenwind quasi deinen Fahrt erschwert. Und das ist immer ganz interessant, das finde ich auch ganz cool. Ist zwar jetzt nicht auf meine Liste gekommen, obwohl es auch auf der erweiterten Liste zuerst drauf war. Aber ja, es ist ein super cooles Spiel, finde ich auch.
Ja, freut mich. Flamme Rouge, wie gesagt, 2 bis 4 Spieler, 30 bis 45 Minuten. Genau.
Weißt du, für wie viel Euro es ungefähr aktuell zu haben?
Wie gesagt, es ist für zwischen 25 und 30 Euro zu haben. Ist auch momentan wirklich auch lieferbar. Also wenn man hier so schaut im Internet, findet man das recht schnell.
Gut, meine Nummer 1, also mein erstes Spiel aus meiner Liste, wäre ein Spiel des Jahres. Oh. Und zwar Spiel des Jahres 2018. Weißt du, welches Spiel es ist?
Bestimmt Azul.
Richtig, Azul. Azul ist ein abstraktes Spiel für 2 bis 4 Personen. Kostet aktuell ungefähr 35 Euro. Hat aber auch sehr edle, hochwertige Steine im Spiel dabei, die man in verschiedenen Mustern hat und dann sich holen kann und auslegen kann. Vom Spielprinzip bildet man eine Fliesenwand. Ich glaube, es war eine portugiesische Fliesenwand.
Ja, portugiesisch. Der portugiesische König.
Genau, da muss man eine Fliesenwand legen und dann bestimmte Muster halt dafür. Und da braucht man halt in verschiedenen Reihen verschieden viele der Muster einer Steinart. Und nehme ich mir beliebig alle Steine einer Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt mich entscheide, die gelben Steine zu nehmen, muss ich alle dort liegenden gelben Steine nehmen. Alle restlichen Steine kommen in die Mitte. Man kann auch ab dann sich aus der Mitte die Steine nehmen und auch da wieder alle Steine einer Farbe und der Rest bleibt quasi liegen. Und dann lege ich die in meinem Raster ein und das Raster ist halt oben in der ersten Spalte ein Stein, dann 2, 3, 4 und 5 Steine. Das Problem daran ist, wenn ich zu viele Steine nehmen muss oder tue, dann kann es auch sein, dass es Minuspunkte gibt, weil ich die Steine immer nur in eine Reihe einlegen darf und statt die nicht in verschiedene Reihen legen. Und wenn die Reihe voll ist, dann kriege ich halt Minuspunkte für die übrigen Steine. Ja, also es ist auf jeden Fall zwar eher abstrakt, aber es ist ein sehr einfaches Spiel eigentlich vom Prinzip her. Kann aber von der Art, wie man spielt, halt sehr spannend werden. Man kann auch sich tief reindenken, weil es halt darum geht, wenn ich jetzt diese Steine nehme, was sind denn meine Mitspieler und braucht er die und nimmt er vielleicht nachher weg oder kann ich noch eine Runde liegen lassen oder warte ich lieber, dass ich die Steine nachher zusammenschiebe in die Mitte und dass es dann mehr von einer Farbe sind, bevor ich sie nehme. Also es macht ganz coole, spannende Taktikmomente und auch ein bisschen so die Ärgermomente, wenn man einem Spieler dann dazu zwingt, dass er dann am Ende eine Farbe nehmen muss, die er gar nicht haben will und dann ein paar Minuspunkte einsammelt. Also ist ein super cooles Spiel, wurde ja auch, wie gesagt, das Spiel des Jahres. Ist übrigens, glaube ich, eines der Spiele, was zwar drei Nachfolger hat es bekommen, glaube ich. Drei Nachfolger hat es bekommen, die alle ein bisschen anders etwas machen. Mir persönlich aber gefällt immer noch das erste am besten. Also ich habe mal alle probiert, habe alle mal getestet, aber ich finde das Beste von allen blieb am Ende wirklich das erste. Es macht am meisten Spaß, es ist simpel, es geht schnell zu spielen und das würde ich auch am ehesten empfehlen.
Hast du jetzt das vierte, das aktuelle auch schon ausprobiert?
Ja, das ist eins, was ich noch nicht gespielt habe tatsächlich.
Königin Garten oder?
Ja, habe mir Videos angeguckt und also... brauche ich nicht. Ich brauche nur das erste, das reicht mir. Ja, also Azul für 2 bis 4 Personen für 35 Euro zu haben.
Ja, gut. Mein zweites Spiel auf der Liste ist ein Spiel, wo man Spieleneulingen mal zeigen kann, was mit Programmierung von Zügen so möglich ist. Und in diesem speziellen Fall geht es um das Spiel Robo Rally. Das Spiel Robo Rally ist ein absolut chaotisches Spiel. Man baut eine Strecke auf der bestimmte Checkpoints draufgelegt werden, die man erreichen muss nacheinander, um dann sozusagen das Rennen zu gewinnen. Und dann geht's los und dann jeder hat ein Deck von Karten mit verschiedenen Richtungskarten, links, rechts, zurück, U-Turn, was weiß ich, verschiedenste Sorten von Karten, die man dann quasi auf der Hand hat und die man dann in eine Konsole sozusagen verdeckt ablegt und programmiert, wie man sich bewegen möchte. Und wenn das alle gemacht haben, dann wird aufgedeckt und dann wird nacheinander das Ganze aufgelöst, Stück für Stück, und es wird sozusagen die programmierten Bewegungen werden ausgeführt. Jetzt ist aber das Problem, dass man eben zwischendurch von jemand anderem angerammt wird, man wird beschossen. Das heißt, es führt dazu, dass man manchmal im dritten Schritt plötzlich in ein Loch fällt und kaputt geht und wieder von vorne anfangen muss, weil einfach zwischendurch einer einen angestoßen hat, und das ist wunderbar chaotisch, ist fast nicht zu planen. Wenn man dann eben beschossen wird und Schaden erleidet, dann bekommt man solche Viren, Würmer, Trojaner ins Deck gemischt, die das Ganze noch ein bisschen, das Deck halt verstopfen. Und also wunderbar ist bislang in den Runden, in denen ich es mit weniger erfahrenen Spielern gespielt habe, immer sehr gut angekommen. Lässt sich auch relativ einfach erklären, aber ist halt absolut chaotisch. Ja, also, aber das zeigt eben für mich auch ein Teil der Spiele, die es heutzutage gibt. Das zeigt eben, wie Spiele heutzutage manchmal auch funktionieren können, ja. Und gerade dieser Programmiermechanismus, den gibt es ja noch in anderen Spielen. Ja, finde ich sehr gut geeignet. Also Robo Ready ist auch noch zu kriegen auf Deutsch aktuell. Ist für 2 bis 6 Spieler. Naja, die Angabe 20 bis 120 Minuten, das liegt eben an der Größe der Strecke. Man sollte die Strecke nicht zu groß wählen, sonst zieht sich's tatsächlich ein bisschen und ist aktuell zu bekommen so für 35 Euro.
Hatte ich auch mal gehabt, das Spiel. Hab ich irgendwann verkauft, weil, wie du schon sagst, es sich durchaus sehr ziehen kann. Dann, also, ja, also im Grunde ist es ja das Lustige daran, wenn man halt ein bisschen länger spielt und dann auch die ganzen Negativkarten ins Deck bekommt und man sich auch ein bisschen dann im letzten Moment wegschieben kann und so. Aber es kann sich halt auch gleichzeitig ganz schön ziehen. Und für ein abendfüllendes Spiel war es mir halt dann irgendwie nicht interessant genug. Ist zwar cool und witzig, aber es dauert dafür halt für mich ein bisschen zu lange. Also es ist kein Absacker, das kann man nicht mal eine schnelle Runde irgendwie spielen und dann ist gut, sondern spielt man da doch den ganzen Abend eigentlich dieses Spiel.
Ja, klar, wenn das Spiel 2 Stunden dauert, dann ist das definitiv zu lang. Deswegen sage ich also, es gibt da vorgeschlagene Strecken, die gehen über 5 oder 6 Spielplanteile. Das ist zu groß. Also das dauert ewig. Aber so gerade so eine kleine Runde, das ist dann schon in 30 Minuten oder 40 Minuten doch schon machbar. Ja, und dann hat man auch genug Spaß dabei.
Gut, mein nächstes Spiel auf der Liste wäre wieder ein Spiel des Jahres.
Oh.
Und wenn ich nicht falsch liege, ist es das aktuelle Spiel des Jahres.
Das aktuelle Spiel des Jahres. Mikro Makro.
Genau, Micro Macro Crime City. Da gibt es auch schon als Nachfolger Micro Macro 2, den Untertitel weiß ich gar nicht mehr, das habe ich vergessen. Vom Prinzip her ist es ein Stadtplan in Schwarz-Weiß, der eigentlich ein riesengroßes Wimmelbild darstellt. Also es ist halt zwar eine Stadt dargestellt, mit jedem Gebäude quasi nur einmal so, aber es gibt dann auf der Karte mehrfach viele Personen und Autos, die es an mehreren Stellen gibt. Und zwar kriegt man eine Aufgabe, dass man irgendeinen bestimmten Punkt suchen muss. Wenn man den gefunden hat, dann ist das meistens dort dann ein Unfall, ein Toter, ein tragischer Mordfall oder wie auch immer, der da stattgefunden hat. Und man muss jetzt von dort aus rückwärts gucken, was ist eigentlich passiert und muss herausfinden, wie der Mord oder der Unfall zustande kam und was die eigentliche Ursache ist. Also ein bisschen Detektiv spielen und ein bisschen rückwärts gucken, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist. Das ist zum größten Teil familiengerecht. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, da muss man schon noch überlegen, ab welchem Alter man das den Kindern zeigen möchte. Ist aber auch, glaube ich, in neuen Versionen auch angegeben, die besonders kritischen Fälle, dass man da weiß, Achtung, hier ist halt irgendwie vielleicht ein Thema, was jetzt nicht unbedingt mit einem 6-jährigen Jungen gespielt werden sollte oder Mädchen. Aber im Großen und Ganzen ist das ganz süß gemalt, weil es sind auch alles Tierfiguren und keine Menschen, die da abgebildet sind, sondern halt, ja, also auch in Kleidung halt und ganz normal, wie wir gekleidet, aber eher dann halt so ein Hase oder ein Fuchs oder irgendwelche Tiere halt, die dann in dieser Stadt leben und sich in dieser Stadt bewegen und tummeln. Ja, das ist, für mich war das was ganz Neues, was ganz Erfrischendes, dass man einfach da mal ja, ein Spiel spielen kann, was dir was ganz anderes Gefühl als alle anderen Spiele bringt, dass du da mit deinem Kopf quasi über diesen riesen Plan hängst und dann guckst, wo bin ich jetzt, wo muss ich hin, wo war der, wo finde ich die Figur nochmal, und, ah, der kam von da und da ist er hingegangen und also fand ich super cool, hat super viel Spaß gemacht. Hab noch nicht alle Fälle gelöst, aber die ich bisher gespielt habe, die wurden auch immer kniffliger, ein bisschen knackiger. Also da steigt auch der Schwierigkeitsgrad konstant. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass jeder, der mal kennenlernen will, dass Brettspiele oder Gesellschaftsspiele nicht mehr dieses altmodische ich würfel und bewege mich Prinzip haben, sondern was erfrischend Neues bieten, das Micro-Makro Crime City genau das Richtige. Ja, das Spiel gibt es übrigens ab 21 Euro. Die Spielerzahl, ich müsste jetzt mal gucken, was da angegeben ist. Ich glaube, das ist 1 bis 4 Spieler, aber je nachdem, also wirklich richtig gut zusammenspielen kann man es eigentlich nur zu zweit, da man dann wirklich nebeneinander vor dem Plan stehen kann und kann nebeneinander den ganzen Plan überblicken. Ab 3, 4 Personen müsste man teilweise auch über Kopf suchen. Wer das kann, gut, kann man es auch so spielen. Vielleicht, wenn man es mit seinen Kindern spielen möchte, kann man eher so als Elternpaar von über Kopf drauf gucken und die Kinder von vorne gucken lassen. Wird wahrscheinlich auch gut gehen. Vor allem haben die auch einen Vorteil und können schneller Sachen finden als man selbst. Das ist dann vielleicht auch noch ganz spaßig, aber die perfekte Spielezahl ist, glaube ich, zu zweit.
Ja, also als ich letztes Jahr, war das letztes Jahr, letzten Sommer, vorletzten Sommer, als ich da gehört habe, hier neues Spiel, Edition Spielwiese, Mikro Makro, im Endeffekt ein großes Wimmelbild, habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt, ich habe ja selber ein Kind, ich weiß ja, was Wimmelbücher sind und habe mir gedacht, ja, okay, was es nicht alles geben soll. Aber es stimmt, wenn man das Ganze dann folgt, dadurch, dass man auf dieser Karte verschiedenste Zeitebenen hat und verschiedene Zeitpunkte und das quasi keine Momentaufnahmebild ist, sondern die Geschichte der Stadt mehr oder weniger in einem Bild über einen gewissen Zeitraum undefiniert, je nach Fall, abbildet, das ist schon spannend. Ja, und dann da wirklich Sachen sucht. Und dann, ach, guck mal hier, da ist der rausgegangen, da ist er hergekommen, der guckt immer mal komisch hinterher. Also das ist schon, es zieht einen richtig rein, obwohl es eigentlich nur ein großer Plan ist, weiß ich nicht, DIN A1 oder was, mit ganz vielen kleinen Figuren und schön gemacht. Aber definitiv für mich nicht mehr als 2 Leute am Tisch.
Ja, das war Mikro Makro. Was hast denn du auf deiner Liste noch Schönes?
Ja, auf meiner Liste ist etwas, was man heutzutage aber eigentlich fast schon als Klassiker bezeichnen könnte, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz ist es für mich, für Leute, die noch nicht so viel gespielt haben, eigentlich ein Spiel, was ich gerne auf den Tisch bringe. Ich weiß, was du darüber denkst, deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Das Spiel ist ein kooperatives Spiel und es heißt heutzutage Pandemic. Ja? Es heißt ja nicht mehr Pandemie heutzutage, es heißt ja Pandemic. Aber das ist für mich ein Spiel in all seinen Facetten und all seinen Möglichkeiten, die es bietet. Aber auch schon im Grundspiel, um Leute zu zeigen, wie kooperatives Spiel funktionieren kann. Ich weiß, du siehst das anders, aber ich hatte in allen Pandemierunden, sowohl im Legacy als auch im normalen Pandemie, mit Erweiterungen, im Cthulhu-Pandemie, immer Spaß mit den Leuten. Und deswegen bleibt es für mich ein wirkliches gutes Gateway-Spiel. Es hat mit Sicherheit auch seine Schwächen. Aber es ist für mich einfach inzwischen ein Klassiker. Deswegen gehört es auf diese Liste.
Wir bleiben trotzdem Freunde.
Ja, das ist schön. Das ist schön. Du musst es mit mir nicht spielen. Aber ja, Pandemie, wie gesagt, ein kooperatives Spiel. Kurz Geschichte, schnell erzählt. Man kennt es ja momentan aus dem Real Life. Auf der Welt sind verschiedene Viren ausgebrochen, die sozusagen bekämpft werden müssen. Jeder Spieler hat unterschiedliche Rollen mit bestimmten Fähigkeiten. Und kooperativ versucht man sozusagen Heilmittel für diese Seuchen oder Viren zu finden. und diese gegebenenfalls auszurotten. Und es läuft natürlich über einen Kartenstapel ein Timer mit. Das heißt, wenn einem die Karten ausgehen, ist das Spiel vorbei und verloren. Wenn es zu viele Ausbrüche gibt in Städten, das heißt, wenn mehr als 3 Würfel in eine Stadt kommen, dann gibt es einen Ausbruch. Dann wird auch in die Nachbarnstädten Würfel gelegt. Wenn da eine bestimmte Anzahl von Ausbrüchen erreicht wird, ist das Spiel zu Ende. Und genau, deswegen das schnell erzählt. Die meisten kennen es ja vielleicht, aber ist für mich ein schöner Einstieg in die Welt, vor allem der kooperativen Spiele. Ach so, wenn ich das noch ergänzen darf, ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, jetzt ohne irgendwelche Erweiterungen, wo es auch ein Solospiel gibt oder einen Teammodus. Das Grundspiel ist für 2 bis 4 Spieler, dauert ungefähr 45 Minuten und ist aktuell zu haben für einen Preis zwischen 25 und 30 Euro online.
Gut, das nächste Spiel auf meiner Liste ist jetzt etwas kontrovers, weil es von einer prominenten Jury nicht als Familienspiel eingestuft wurde und damit eigentlich ja eher ungeeignet als Gateway-Game wäre. Trotzdem finde ich, ist es ein Spiel, was man super verwenden kann, um Leuten ja das Hobby näher zu bringen, um zu zeigen, was spaßige und witzige Einsteigerspiele sein können. Das Spiel wurde Kennerspiel des Jahres und zwar im Jahr 2018.
Ich weiß es.
Dann sag's.
Quacksalber von Quedlinburg.
Komplett richtig. Quacksalber von Quedlinburg. Ein Spiel von 2 bis 4 Spieler. Dauert ungefähr 45 Minuten. Und laut meiner Liste kostet es aktuell ungefähr 25 Euro, das Grundspiel. Ja, was machen wir in Quacksalber? Wir kriegen einen kleinen Beutel und einen Zauberkessel oder beziehungsweise einen Trankkessel. Kein Zauberkessel, einen Trankkessel. Und wir möchten Tränke mixen. In unserem Beutel sind Knallerbsen, die sind eher negativ. Und es sind verschiedene andere Zutaten in unserem Beutel, die wir da draus ziehen. Und zwar jedes Mal greifen wir in das Beutelchen rein, mischen ein bisschen und ziehen eines der Elemente raus. Und wenn wir ein Element rausgezogen haben, legen wir es dann anschließend in einer Spirale in unseren Kochtopf. Das dürfen wir so lange tun, solange wir möchten, oder bis wir 7 Knallerbsen gezogen haben. Dann nämlich geht unser Trank in die Luft und wir haben im Grunde die Runde versaut. Das heißt, wir versuchen also so oft da rauszuziehen, dass wir so viele andere Nicht-Knallerbsenblättchen rausziehen, bis wir halt sagen, okay, jetzt wird es mir zu riskant, jetzt höre ich lieber auf. Und je nachdem, wie viele rausgezogen haben, kommen wir halt in der Spirale weiter und bekommen dann dafür Siegpunkte und auch Einkommenspunkte, mit denen wir neue Blättchen erwerben können. Und das machen wir mehrere Runden lang. Ich glaube, es sind, bin mir gar nicht sicher, 8 Runden ungefähr. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Runden es waren.
Sind es wirklich 8?
Ja, 8 kann sein. So, ziehen wir auf jeden Fall dann immer wieder Blättchen quasi aus dem Beutel und gucken immer, dass wir versuchen, mehr natürlich Blättchen rauszuziehen als unsere Gegenspieler. Und jede Runde gibt es dann auch neue Sachen hinzu oder man sieht auch so eine Karte, die dann immer die Runde ein bisschen von den Regeln her verändert oder ein anderes Startvoraussetzungen gibt. Und ja, am Ende will man einfach halt die meisten Punkte gesammelt haben, indem man halt immer so weit wie möglich in Spirale vorangekommen ist. Ja, die verschiedenen Blättchen geben so viel Abwechslung in dem Spiel, dass man halt auch überlegen muss, welche Kombination aus Blättchen hole ich mir überhaupt und welche werfe ich in meinen Beutel, weil jedes Blättchen hat andere Fähigkeiten. Und gerade diese Fähigkeiten machen es halt super lustig, ja, weil man dann halt sich sehr freut, wenn man die richtigen Blättchen rauszieht oder sich halt furchtbar ärgert, wenn man mal wieder die falschen oder eine Knallerbse rausgezogen hat. Da kann es schon sehr witzige Momente geben, wo man denkt so, das gibt's doch nicht, schon wieder habe ich alle 7 mit den ersten 4 Stingern rausgezogen. Und das, ja, also es kann wirklich Frust zwar geben auch, aber halt auch wirklich coole Momente, wo man sich freut und richtig Spaß hat. Oder auch sich darüber freut, dass andere halt den Kessel explodieren lassen. Das passiert auch sehr oft.
Ja, das stimmt. Quacksalber von Quedlinburg, gerade wenn der Kessel des Nachbarn explodiert, ist wirklich immer schön. Vor allem, man fiebert ja immer so ein bisschen mit, weil es ist ja kein ruhiges Spiel, sondern jeder fiebert mit und sagt, ich brauche jetzt und bitte nicht nochmal und jetzt bitte keine Knallerbste und dann bumm, nein. Und, naja, das ist wirklich ein sehr schönes Spiel, finde ich auch.
Ich finde es aber auch eher für Einsteiger geeignet, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass es zu schwer ist. Also ich meine, klar, die verschiedenen Fähigkeiten sind komplex, man muss sie erstmal ein bisschen kennenlernen, aber es ist jetzt, wenn man jetzt welche raussucht, Fähigkeiten für die Leute und sie dann hinlegt und sagt, pass auf, das sind die Fähigkeiten, dann ist es ja nicht zu komplex.
Nee, ich hatte es tatsächlich auch auf meiner Liste gehabt, aber es gibt Kombinationen, gerade mit Erweiterungen, mit irgendwelchen Kraut da, die vielleicht schon ein bisschen komplexer sind, aber im Grunde genommen ist es kein komplexes Spiel. Das ist vollkommen richtig. Es ist dann halt, ja, kann man erklären und dann ist man da sehr schnell drin. Also das ist kein komplexes Spiel.
Gut, dein vorletztes Spiel.
Mein vorletztes Spiel ist aus der Gattung Roll and Write. Das heißt, ein Spiel, mit dem wirklich tatsächlich ein Würfel geworfen wird und anschließend etwas auf einen Block eingetragen wird. Das Spiel gibt es in verschiedenen Versionen. Ich beziehe mich auf die Version, die sich nennt Railroad Inc. ohne Challenge. Von Railroad Inc. gibt es zwei Versionen, einmal in Blau, einmal in Rot. Die sind beide grundsätzlich identisch. Allerdings hat jede Version jeweils vier Erweiterungswürfel, die noch gewisse Module mit reinbringen. Aber darauf möchte ich hier gar nicht groß eingehen. Deswegen ist es dann egal, ob man Blau oder Rot sich besorgt. Die Spiele sind grundsätzlich im Grundspiel gleich. Ist ein Spiel für 1 bis 6 Spieler, kann auch solo gespielt werden, dauert 20 bis 30 Minuten und ist aktuell für Preise, also knapp 15 Euro, teilweise schon drunter, bis maximal 20 Euro zu bekommen. Und ja, es handelt sich um ein klassisches Roll-and-Write-Spiel. Das heißt, es werden Würfel geworfen. Diese Würfel zeigen in dem Spiel verschiedenste Straßen und Gleise an. Linkskurve, Rechtskurve, Kreuzung oder Straße mit unten drunter durchlaufenden Schienen, also quasi eine Straßenbrücke. Diese vier Würfel werden geworfen und müssen von jedem Spieler eingezeichnet werden. Man hat einen abwischbares Tableau vor sich mit verschiedenen Ausfahrten, auf jeder Seite 2 oder 3. Und die muss man, von diesen Ausfahrten muss man möglichst viele im Laufe des Spiels, das geht über 7 Runden im Grundspiel, miteinander verbinden. Also sprich, Schiene, Ausfahrt zu einer Schienenausfahrt verbinden, Straßenausfahrt mit der Straßenausfahrt. Es gibt teilweise auch Würfel, wo aus einer Straße durch einen Bahnhof eine Schiene wird. Ja, es gibt gewisse Sonderteile, die jeder noch auf seinem Tableau hat, 7 oder 8 Stück, die man dreimal pro Runde insgesamt abstreichen kann, aber jedes nur einmal. Und ja, wenn dann die Runde vorbei ist oder wenn das Spiel die 7 Runden vorbei sind, dann wird eben geschaut, wer hat die meisten Ausfahrten miteinander verbunden, dafür gibt es jeweils Punkte, wer hat die längste Straße, wer hat die längste Gleisstrecke oder jeder bekommt für seine längste Straße Punkte, jeder bekommt für seine längste Gleisstrecke Punkte. Und dann gibt es in dem Zentrum noch so einen markierten Bereich, wenn man da möglichst viele Felder ausgefüllt hat, gibt es nochmal entsprechende Bonuspunkte. Und das ist für mich so ein schönes, fluffiges Einsteiger Roll-and-Write, wo man auch ein bisschen was zeichnen kann, nicht nur irgendwelche Zahlen einträgt und was einfach Spaß macht. Deswegen von mir eine Empfehlung. Railroad Inc. Es gibt noch neue Versionen, die nennen sich Railroad Inc. Challenge. Die sind gelb und grün. Das ist im Grunde genommen auch das gleiche Spiel. Da ist aber noch ein bisschen mehr dabei. Ich beziehe mich hier auf Railroad Inc. Knallrot und blau.
Ja, mein nächstes Spiel, und jetzt muss ich mich zwischen zweien entscheiden, weil ich auf meiner Liste ein paar mehr hatte, aber nicht sicher war, ob wir vielleicht welche doppelt haben. Ich glaube, ich würde wieder nochmal ein Kennerspiel nennen. Und zwar haben wir ein Kennerspiel aus dem Jahr 2020, also letztes Jahr.
Oh, 2020. Ist das 2020 rausgekommen?
Das kam 2020, glaube ich, auch raus. Ja, Moment, Erscheinungsjahr war
Ist das ein kleines Spiel?
ein sehr kleines Spiel.
Ist das ein Flip-and-Write-Spiel?
Nein.
Nein.
Es kam 2019 raus, also Ende 2019.
Nee, weiß ich nicht.
Kommst du nicht drauf?
Ich habe gerade ein Brett. Ich denke die ganze Zeit an Kartograf, aber du sagst, es ist kein Flip-and-Write.
Nein, Kartograf hat auch gar nicht gewonnen.
Nee, gewonnen nicht, das ist richtig.
Ja, ich rede von dem Gewinner 2020.
Den Gewinner 2020. Sapperlot. Peinlich.
Kleines Kartenspiel. Nichts als Karten und ein paar Blättchen dabei.
Ich komme nicht
Von
drauf.
Cosmos.
Ah, die Crew. Ja klar.
Richtig.
Ah.
Die Crew reist zum 9. Planeten. Genau. Ein kleines Kartenstichspiel. Ein kooperatives Stichspiel, wohlgemerkt. Für 2 bis 5 Personen. Spielzeit 20 Minuten ungefähr. Wobei das schwierig zu sagen ist, weil 20 Minuten kann eine einzelne Runde dauern. Allerdings spielt man da mehrere Missionen meistens hintereinander und dann kann es auch ein bisschen länger dauern oder halt auch ein bisschen kürzer, wenn man weniger Missionen spielt. Das Spiel ist für 12 € ungefähr zu haben. Und ja, wenn man Leute begeistern möchte, die schon Karten oder Stichspiele mal abspielen und kennen, dann ist es genau das richtige Spiel. Wir sind in dem thematischen Hintergrund Astronauten und müssen am Anfang erstmal ein bisschen üben und danach sind wir aber auch wirklich unterwegs auf Missionen und versuchen dann bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Dabei geht es darum, dass wir Stichspiel kooperativ so spielen, dass wir bestimmte Stiche bestimmte Personen gewinnen lassen müssen. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht selbst so viele zu gewinnen wie möglich, sondern wir versuchen, dass ein bestimmter Mitspieler einen bestimmten Stich gewinnt oder eine bestimmte Anzahl an Stichen gewinnt. Je nachdem, welche Aufgabe wir in der Mission gestellt bekommen. Und das ist halt ganz cool, weil man darf natürlich nicht über die Karten reden, die man hat. Man darf natürlich nicht sagen, ich habe die und die Karte, sondern man muss das Ganze einschätzen, wann spiele ich was, wann ist welche Karte in Ordnung und wenn ich weiß, dass Spieler XY das bekommen muss, wann will ich am besten dann quasi diese Karte ausspielen, dass er sie auch wirklich bekommt. Ja, man kann halt auch nur durch einen Stein darf man einen Hinweis geben, ob man von einer bestimmten Farbe nur eine Karte hat oder ob ob das die höchste oder die tiefste Karte in dieser Farbe ist. Das sind die einzigen Hinweise, die man pro Runde geben darf. Und da, wie gesagt, nur einen Hinweis. Und das ist halt super cool, wenn man am Anfang denkt, so, wie soll das denn gehen? Wie soll ich jetzt mit meinen Leuten da ohne denen zu reden es schaffen, dass die richtigen Personen die richtigen Stiche bekommen? Aber am Ende klappt es dann doch meistens ziemlich gut und man schafft es dann doch, die Stiche so zu verteilen, dass sie da ankommen, wo sie hin müssen. Ja, also ich habe das mit verschiedenen Gruppen schon gespielt, auch mit Leuten, die jetzt nicht so viel spielen und auch mit Leuten, die noch nie ein Stichspiel gespielt haben. Und ja, eigentlich haben danach alle sich das Spiel gekauft und fanden es echt cool und waren voll begeistert und wollten auch sogar, obwohl ich das nur als kurzes Einstiegsspiel zum Aufwärmen auf den Tisch bringen wollte, wollten sie dann quasi direkt 5, 6, 7 Runden spielen. Dann haben wir das schon teilweise mehrere Stunden gespielt. Ja, das war die Crew. Gut, dein nächstes Spiel? Dein letztes Spiel?
Mein letztes Spiel ist so ein bisschen, geht mehr in die Richtung Geschicklichkeitsspiel und da habe ich mir ausgesucht das Spiel Flick of Faith. Ein englischer Titel, ist aber auf Deutsch erhältlich, kostet aktuell 30€, ist für 2 bis 4 Spieler. Es gibt auch eine Erweiterung dazu mit dem 5. Spieler, aber hier beziehe ich mich auch nur auf das Grundspiel. Flick of Faith ist ein Schnipsspiel. Ein Schnipsspiel auf einer schönen Mauspad-Matte. Jeder Spieler hat eine eigene Insel in seiner Ecke und muss von dort aus Scheiben schnipsen auf die Karte und muss dann idealerweise versuchen, bestimmte Punkte zu erreichen. Es gibt auf jeder Insel einen kleinen Kreis. Wenn man dort seine Scheibe hinschießt, dann kann man dort einen Tempel bauen. Das ist dann schon so eine dicke Scheibe, wobei Scheibe schon das falsche Wort ist, eher ein Zylinder. Und es gibt noch ein zentrales Feld in der Mitte. Da ist so ein Ozean in der Mitte von diesen 4 Inseln. Und ja, so versuchen einfach alle von ihrer Wolke aus, also thematisch sind wir Götter, die um die Gläubigen kämpfen, allerdings alles sehr comic-mäßig gezeichnet. Und so schnipsen wir unsere Propheten auf die Inseln und versuchen dort auf der Insel die Mehrheiten zu bekommen. Und zusätzlich zu dieser Mehrheitenwertung gibt es auch Gesetze, über die abgestimmt wird. Das heißt, das sind dann Dinge, die in der Regel die Regeln außer Kraft setzen zu einem bestimmten Punkt, ja, oder bestimmte Aufgaben stellen. Man darf nur mit der schwächeren Hand schnipsen oder nur mit dem Finger, was weiß ich, nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem kleinen Finger. Oder man muss die aus bestimmten Positionen schnipsen oder es gelten gewisse Grundregeln nicht mehr. Und über diese Gesetze wird sozusagen vor jeder Runde abgestimmt, indem der Daumen gesenkt oder gehoben wird und dann bestimmen quasi alle Spieler zusammen, die Mehrheit entscheidet, ob das Gesetz angenommen worden ist oder nicht. Das kann ein dauerhafter Effekt für das gesamte Spiel sein oder nur für die nächste Runde oder nur für bestimmte Phasen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht für Leute, die vorher gesagt haben, oh, schnipsen kann ich ja gar nicht. Und man muss da jetzt auch kein absoluter Fingerakkurat für sein, aber hat sehr viel Spaß gemacht, auch gerade mit Einsteigern. Und deswegen würde ich es hier gerne auf die Liste setzen. Flick of Faith.
Ja, finde ich auch sehr cool, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ist ein sehr lustiges Flickspiel. Ist auch eins von, glaube ich, nur 3 Flickspielen, die ich bei mir in der Sammlung habe. Gut, bei meinem letzten Spiel will ich wieder ein bisschen mogeln. Diesmal nicht, wenn es darum geht, wie komplex das Spiel ist, sondern erstmal will ich ein bisschen mogeln und erwähnen, dass ich 2 Spiele auf meiner Liste hatte, die es nicht auf die Liste geschafft haben, ich aber eigentlich draufsetzen wollte, weil man mit den Spielen nicht nur Leute in das Hobby bringen kann, sondern auch zeigen kann, wie schön die modernen Brettspiele sein können im Vergleich zu so alten, hässlichen Spielen wie Risiko oder Monopoly. Und zwar einmal wäre das Grimms Wälder. Mhm. Ein sehr einfaches Spiel, das aber, man sagt bei uns mal überproduziert, sagen von der Brettspielblase. Das hat natürlich viele Sachen, viele Figuren, die es gar nicht braucht, die absolut unnötig eigentlich sind, aber die das Flair des Spiels eigentlich ausmachen, weil es dadurch halt dieses gewisse Etwas hat, dieses gewisse Aussehen, dieses Besondere, was halt es abhebt von den normalen Brettspielen. Genauso wie ein neues Spiel, relativ neu, Parks, das halt auch ein sehr einfaches Spielprinzip mit sehr schönen gezeichneten Naturbildern verbindet, wo man dann auch halt sagt, oh, das ist aber schön, sieht aber gut aus und sowas, dass man einfach halt in dem Spiel noch zusätzliches Auge auch ein bisschen verwöhnt. Aber meine eigentliche letzte Nominierung geht auch nicht an ein einzelnes Spiel, sondern wieder mal, ich muss das glaube ich fast in jeder Liste irgendwie unterbringen, an die ganzen Room Escape und Exit-Spiele, die es auf dem Markt gibt, weil die haben einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die vorher überhaupt kein Interesse hatten, ein Brettspiel zu spielen, haben sie irgendwie dazu gebracht, sich sowas zu holen. Also diese Exit-Spiele sind ja eingeschlagen wie eine Bombe. Die anderen Unlock-Fälle mit der App-Unterstützung oder mit den elektronischen Automaten, hier die Escape Rooms, die Game-Spiele, da gibt es noch viele verschiedene andere Varianten. Die haben alle irgendwas Besonderes und bringen Leute, die normalerweise sagen, ah, Brettspiel finde ich langweilig, dazu, dass sie sagen, nee, das finde ich cool, das würde ich gerne mal machen. Also ein Escape-Spiel, das finde ich irgendwie spannend. Und deswegen glaube ich, ist es einer der Sachen, die viele Leute, die eigentlich sagen, Brettspiele sind langweilig, dazu bringen können, das Hobby mal mit neuen Augen zu sehen und zu sagen, oh, das ist ja echt cool gewesen, das macht echt Spaß und dafür mache ich auf jeden Fall gerne einen Spieleabend mit. Und deswegen sind die Escape Room The Game, Unlock und vor allem die Exit, die drei sind so meine Favoriten. Die muss ich jetzt mal hier nochmal erwähnen. Die gehören auf jeden Fall auf so eine Liste. Ja, kann man auf jeden Fall, ja, fast jeden Fall sich angucken und spielen und damit auch Spaß haben und Leute, die das Hobby noch nicht kennen, reinbringen. Die Spiele sind teilweise von, ja, also man kann sie theoretisch auch solo spielen teilweise. Würde ich jetzt aber nicht empfehlen. In den meisten Fällen macht eine Runde ab 2 bis, sagen wir mal, 4 Personen Sinn und Spaß. Und die Preise können halt von 10 Euro bis, ja, wenn man so ein Escape Room so geben mit 4 Fällen kauft oder 4 verschiedene Sachen drin sind, 4 verschiedene ja, Escape Rooms, dann kann es auch halt bis zu 45 Euro kosten. Also sowas im Dreh rum.
Ja, also die Exit-Spiele hast du absolut zu Recht auf diese Liste gesetzt. Die werden hier, die standen hier bei mir auch noch mit drauf. Aber ich habe gerade erst im Adventskalender meiner Frau das goldene Buch gefunden. Also das, ja, die Exit-Spiele, ich glaube, die haben jetzt 5 Jahre Jubiläum. 2016 kamen die ersten damals bei Cosmos raus, die Exits. Und danach gab es ja so eine Riesenwelle. Und der absolut überwiegend große Teil davon ist wirklich großartig. Also das, was man sich da einfallen lässt, nicht nur bei Cosmos, bei Exit, Inka und Markus Brandt, sondern auch die Unlocks oder die Norris Escapes oder auch die ganz kleinen, so ein bisschen im Taschenformat, die auch in die Richtung gehen, hier Deckscape, Detective. Da ist ja sehr viel draus geworden, was auch weit über Escape an sich hinausgeht. Rätselspiele etc. Da ist schon sehr viele, sehr tolle Sachen, die da entwickelt worden sind.
Und die Unlock und die Escape Room so geben kennst du nicht, ne?
Doch, die Unlock kenne ich nicht. Kenne ich nur vom Hören sagen. Ich habe sie alle hier, aber ich habe sie noch nicht gespielt. Einen Deckscape-Fall gespielt. Aber ich habe die ja alle hier, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber die Exits, da habe ich, würde ich mal sagen, den Großteil schon gespielt, über die Hälfte. Und jetzt wieder auch sowas wie der Adventskalender, der von Cosmos rauskommt, da haben wir dann wirklich Spaß dran.
Perfekt. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
Nö, wie gesagt, ich könnte jetzt hier, bevor ich jetzt noch ganz viele Spiele aufzähle, man sollte sich einfach mal dann trauen, wenn man das noch nicht kennt oder ein bisschen mehr einsteigen möchte, sich einfach trauen. Und es gibt so viel zu entdecken. Es ist für jeden Geschmack was dabei, eigentlich. Ja? Klar, wenn man nicht gerne spielt, dann wird man vielleicht auch nicht zum Hardcore-Spieler werden. Aber es gibt für jeden Geschmack was zu entdecken und einfach, man sollte sich einfach trauen, es mal auszuprobieren.
Finde ich auch. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht festgefahren sagt, ah, Brettspiele mag ich nicht, nur weil man halt irgendwann mal irgendwelche verstaubten alten Monopoly- oder Risikospiele gespielt hat, sondern dass man halt auch mal ja, den neuen, modernen Spielen die Chance gibt, zumindest mal sich die anzugucken und mal zu testen. Und ich glaube auch, dass Menschen, die das bereit sind zu tun und die dann von ihren Freunden ein Spiel angeboten bekommen, das ihren Interessen auch ungefähr entspricht. Also klar bringt es natürlich jetzt nichts, jemanden ein Quizspiel auf den Tisch zu legen, wenn er überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Quiz-Sachen hat und niemals irgendwie auch nur ansatzweise Quiz interessant fand. Genauso wenig würde es auch niemanden motivieren, ein Escape-Spiel zu spielen, wenn man im Real Life beim Roomerscape auch keine Lust hatte oder mitgemacht hat oder dann irgendwie da im Raum stand und alle anderen lösen die Rätsel und man hat gar nicht mitgemacht. Dann bringt es natürlich auch nicht auf den Tisch, das zu versuchen. Wird nicht funktionieren. Aber wenn man sich mit den Personen auseinandersetzt und guckt, was mögen die eigentlich, was finden die gut, was finden sie an Brettspielen bisher vielleicht nicht gut, was hat sie bisher gelangweilt, was sind ihre Argumente, warum sie es nicht toll finden und dann entsprechend in die andere Richtung zu gehen und sich ein Spiel auszusuchen, was das halt nicht hat und genau in die andere Richtung vielleicht geht, dann kann man, glaube ich, viele Leute, die sagen, nee, Brettspiele sind nicht so meins, dafür begeistern. Ich denke, wir haben das auf der Arbeit auch relativ gut gemacht. Man kann ja nochmal sagen, wir hatten da ja ein paar Mal mit Kollegen Runden gespielt und das fing ja auch ganz klein an, dass wir nur eine 2-, 3-, 4-Personen-Runde mal uns getroffen haben und gespielt haben. Und dann gab es ja dann teilweise auch wirklich Runden, wo wir zu 10 dann waren, weil die Leute dann einfach ja Blut geleckt hatten und die Spiele gut fanden und interessant und witzig und sie hatten einfach Spaß an diesen Runden. Und dann war das halt wirklich so, dass wir auch Leute, die vorher dachten, ja, nee, brauche ich nicht, dazu brachten, damit spielen zu wollen und das cool fanden.
Ja, die Leute hatten Lust natürlich auch ein bisschen auf die Gemeinschaft, aber haben dann gesagt, okay, da Ronny veranstaltet da die Spielerunde relativ regelmäßig. Auch da gehen wir da mal hin, mal gucken. Es war ja nicht so, dass man vorher irgendwie zur Abstimmung gestellt hat, was wollt ihr denn spielen oder so, sondern im Endeffekt haben wir Sachen mitgebracht und da präsentiert und dann ging es los und das ist auch gut angekommen. Und ja, also ich bin ja nicht mehr da und jetzt ist ja sowieso Pandemie, aber ich weiß nicht, ob das danach noch stattgefunden hat.
Seltener, ja. Also,
mir fehlt das ein bisschen, ehrlich gesagt.
Definitiv, das fehlt mir auch. Gut, aber ich würde sagen, mit den Worten hoffen wir, dass andere auch es schaffen, ihr Umfeld, ein paar Freunde, ein paar Kollegen, ein paar Bekannte zu motivieren, mal was ausprobieren und vielleicht schaffen sie es ja auch mit den Spielen, die wir jetzt vorgestellt haben, diese auch ein bisschen zum öfter Spielen zusammen und öfter Treffen zu motivieren. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, also allen, die hier zuhören, herzlichen Dank für das Interesse, für eure Zeit. Wir hoffen, es macht euch mindestens so viel Spaß zuzuhören, wie uns das Ganze aufzunehmen. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr mit den Brettspielmonstern und wünschen allen hier ein gutes, gesundes, schönes neues Jahr und verspieltes Jahr vor allen Dingen 2022.
Spielt gut ins neue Jahr.
Genau.
Macht's gut, bis dann.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Oder besucht unseren Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auch bei Instagram unter @brettspielmonster. Wir freuen uns.
Bis bald.